Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Herzlich willkommen ihr hier, die in der Celebration Hall seid. Ihr, die im Stream seid, in Balingen, in Böhring oder wo auch immer ihr sitzt. Und es geht weiter mit Jakobus. Ja, Jakobus ist irgendwie so ein wohltuender Brief, oder? Ach, ist einfach so was fürs Herz. Nee, jetzt echt nicht, oder? Also wenn du die letzten Sonntage da warst, dann weißt du, Jakobus, der haut's einfach raus. Der ist irgendwie einfach so, der ist so straight. Und ich finde ja, wenn Paulus ist da irgendwie so ein bisschen anders. Also Paulus, der ist zwar auch sehr klar, aber in seinen Briefen, dann ist er doch irgendwie auch ermutigend und erklärend. Aber Jakobus, ich muss echt sagen, ich habe mich echt nicht so leicht getan mit ihm. Und ich tue mich auch nach wie vor nicht so leicht mit ihm. Jakobus, der haut uns ja wirklich das so vor die Nase und hält uns so diesen Spiegel hin. Ja, wirklich so schonungslos. Und auf der anderen Seite finde ich, ist Jakobus, der Brief ist wie so ein Wake-up-Call. Indem er uns sagt, hey, du kannst dein Herz nicht teilen. Du kannst nicht gleichzeitig an irdischen Dingen hängen, die irgendwo in dieser Welt von Bedeutung sind, und gleichzeitig kannst du voll 100% im Reich Gottes leben. Und wisst ihr, ich glaube, dass diese Serie zu diesem Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade sind, genau richtig ist. Weil ich denke, es ist so entscheidend, dass wir einen klaren und ehrlichen Blick auf unser Herz haben. Wenn ich so an das schaue und wenn ich mir vor Augen male, was so vor uns liegt. Und heute, Kerstin hat es vorhin gesagt, dein Heute entscheidet über deinen Morgen. Und dann sagst du, okay, es ist keine neue Erkenntnis, oder? Also ich gehe mal davon aus, jeder von euch weiß, okay, also wenn du heute sagst, hey, ich werde heute Abend Party machen und ich werde feiern mit meinen Kumpels, das ist so, als ob es keinen Morgen gäbe, dann wirst du morgen merken, okay, es hat eine Konsequenz. Und egal wie alt du bist, die Konsequenz, die wird kommen. Also ich bin da eh raus, weil ich halt einfach nicht durch eine Nacht durchzumachen. Aber wahrscheinlich hat jeder von uns die Erfahrung schon mal gemacht. Oder ein anderes Beispiel. Genauso logisch. Aber für uns manchmal irgendwie nicht so greifbar oder von der Konsequenz einfach so ein bisschen weiter weg. Wenn ich mir jeden Abend auf dem Sofa eine Pizza reinpfeife, eine Serie schaue, dann kann ich mir sagen, oh ja, das tut mir jetzt gut und oh, ich fühle mich auch gut dabei. Und die Konsequenz, naja, eigentlich weiß ich ja, also zu viel Fett am Abend ist vielleicht auf Dauer nicht so toll und irgendwie Pizza jeden Abend, so Vitamine und so, also vielleicht sollte ich meinem Körper doch was Besseres tun und Sport wäre vielleicht auch nicht schlecht. Also Serien sind ja auch cool, aber dann hat das irgendwann auch eine Auswirkung. Aber spannend ist, dass wir damit irgendwie anders umgehen. Und das finde ich so spannend, auch an der Textstelle von heute. Das, wie wir uns verhalten, das spiegelt manchmal etwas ganz anderes wider, als was wir eigentlich so als logisch meinen zu wissen. Und Vater, ich danke dir dafür, dass dein Wort einfach so klar ist. Ich danke dir für diesen Brief vom Jakobus, auch wenn er wirklich ja, unbequem ist und wenn er einfach ja, so, dass uns so wirklich so raushaut, ja, dass wir wirklich manchmal einfach nur schlucken müssen. Aber ich danke dir, Vater, dass es dein Wort ist, dass du zu uns sprichst. Und dass es deine Liebe ist, die dahinter steht. Und ich bitte dich, dass du jetzt einfach zu uns sprichst. Amen. Frage an euch. Wer fotografiert viel mit dem Handy bei euch? Also ist jemand dabei, der wirklich sagen würde, ich fotografiere viel? Ah, das sind doch schon ein paar. Habt ihr mal geschaut, wie viele Bilder ihr auf dem Handy habt? Habt ihr so ein Gefühl dafür? So mehr als 20.000 Bilder? Ist jemand dabei, der das wüsste? So mehr als 10.000? Mehr als 5.000 Bilder? Ah, da ist jemand. Cool. Also ich saß letztens im Flieger und ich habe keine Lust gehabt zu schlafen, noch keine Lust mehr gehabt zu lesen. Und ich dachte, okay, ich könnte doch mal so, ich fotografiere wirklich nicht viel. Also für meine Verhältnisse eigentlich nur das, wo ich sage, da möchte ich mich mal gern dran erinnern. Also nicht, weil ich jetzt viel posten würde oder so. Und ich habe mich hingesetzt und mal so ein paar Bilder durchgeguckt. Und dann stand da irgendwas mit 6800 Bilder. Und ich so, what? Das kann doch gar nicht sein. Also ich mache doch so gut wie nichts. Aber manche Bilder waren auch einfach echte Highlights. Da waren Bilder dabei, ja, wo unsere Kinder noch klein waren, wo wir im Urlaub am Gardasee waren, an der Ostsee, wo Hochzeiten dabei waren. Und ich dachte, hey, wie cool. Ich bin da echt nochmal so reingetaucht und dachte, hey, das waren so super Momente. Und ich war einfach nur dankbar. Und da gab es andere Bilder. Es gab Bilder von Menschen, mit denen ich eng irgendwo verbunden war, die in der Zwischenzeit nicht mehr da sind. Und da kam Traurigkeit auf. Und aber auch Dankbarkeit, weil ich gemerkt habe, hey, sie waren ein Teil von meinem Leben. Sie haben mein Leben bereichert. Und gleichzeitig kam der Gedanke in mir hoch, wie viele Bilder werden noch folgen? Werden es viele Bilder sein? Werden es Bilder sein von morgen, übermorgen, in einem Monat, in einem Jahr, in mehreren Jahren? Wer oder was wird drauf zu sehen sein? Klar ist, dass niemand von uns weiß, was morgen sein wird. Aber die Frage ist, wie können wir damit umgehen? Wie können wir mit dieser Unsicherheit umgehen? Und da will ich mit euch einsteigen in diesen Text aus Jakobus 4, 13 bis 17. Und da heißt es, nun zu euch, die ihr sagt, heute oder spätestens morgen werden wir in die und die Stadt reisen. Wir werden ein Jahr lang dort bleiben, werden Geschäfte machen, werden viel Geld verdienen. Und dabei wisst ihr nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist schon euer Leben? Ein Dampfwölkchen seid ihr, das für eine kleine Weile zu sehen ist und dann wieder verschwindet. Statt solche selbstsicheren Behauptungen aufzustellen, solltet ihr lieber sagen, wenn der Herr es will, werden wir dann noch am Leben sein. Und dieses oder jenes tun. Doch was macht ihr? Ihr rühmt euch selbst und prahlt mit euren überheblichen Plänen. Alles Rühmen dieser Art ist verwerflich. Denkt also daran, wenn jemand weiß, was gut und richtig ist und es doch nicht tut, macht er sich schuldig. Spannender Text. Jakobus spricht hier in erster Linie zu Christen. Aber ich denke, dass die Werte und das, was er vermitteln will, für jeden von uns relevant ist. Völlig unabhängig, ob du an Gott glaubst oder nicht. Und Jakobus tut es auf seine eben sehr direkte Art und Weise. Und ich möchte mit euch anhand von diesem Teil, den wir gerade gelesen haben, so ein paar häufige Fehler anschauen, die wir machen, wenn es um unsere Zukunft geht. Und wie du sie verhinderst. Beginnen wir gleich beim ersten Vers. Zunächst mal, um wen geht es denn hier? Jakobus spricht hier zu Kaufleuten. Heute würden wir vielleicht sagen zu Unternehmern. Also Unternehmer, die Pläne machen, Businesspläne machen, die Unternehmen vorantreiben, die Strategien entwickeln, indem sie ganz konkret überlegen, hey, wann werden wir dann und da dorthin fahren? Wen werden wir treffen? Warum wollen wir diese Person treffen? Die sich Gedanken machen, einfach über das, wie sich ihr Geschäft weiterentwickeln kann. Und ich habe selbst vor langer Zeit mal BWL studiert und einige Jahre auch in der Wirtschaft gearbeitet. Und das waren Hauptaufgaben. Das gehört einfach dazu. Pläne machen, Strategien entwickeln, Szenarien entwickeln. Was könnte morgen, was könnte mittelfristig, was könnte langfristig passieren? Was wollen wir investieren? Und meine erste Reaktion zu diesem Vers war, hey Jakobus, was ist dein Problem? Also was ist falsch daran? Und ich denke, Jakobus geht es nicht darum zu sagen, dass Handel treiben, dass Unternehmer sein, Gewinne daraus zu erzielen, dass das irgendwie schlecht ist. Weil es ist grundsätzlich eine ehrliche Arbeit. Und ohne Gewinn zu machen, kann kein Unternehmer existieren. Und soweit ist auch alles okay. Aber was will uns Jakobus damit wirklich sagen? Ist es nicht gut zu planen? Sollen wir vielleicht einfach so in den Tag reinleben? Den morgigen Tag einfach mal so auf uns zukommen lassen? Geht es Jakobus darum, dass wir uns keine Gedanken, keine Termine machen? Planlos unterwegs sein? Planlos leben? Ich glaube, es geht ihm um was ganz anderes. Jakobus verwendet dieses Bild der Kaufleute, um was zu verdeutlichen, was auf jeden von uns zutrifft. Völlig egal, ob du Kaufmann bist, ob du Musiker bist, ob du Handwerker bist, Landschaftsgärtner bist, whatever. Es geht ihm nicht darum, was diese Kaufleute tun. Es geht ihm darum, was sie nicht tun. Und hier komme ich zu diesem ersten Fehler, den wir häufig machen. Wir planen, ohne Gott einzubeziehen. Jakobus drückt aus: Hey, ihr tut in eurem Handeln so, als bräuchtet ihr Gott nicht. Der Fehler liegt nicht daran, dass ihr plant. Der Fehler liegt daran, dass ihr Gott nicht mit einbezieht. Und wie oft ist es so? Wenn wir ganz ehrlich zu uns selbst sind, wie oft ist es so, dass Gott erst dann auf den Plan kommt, wenn wir ein Wunder brauchen? Wenn ich merke, hey, meine Möglichkeiten, meine Optionen, alles, was ich mir so vorstellen kann, was ich hinkriegen könnte, ja, das geht nicht auf. Ich bin mit meinen Möglichkeiten am Ende. Und ich habe mich ja echt ertappt, gefühlt. Wie oft renne ich los? Ich mache Termine, ich stelle Pläne auf. Und während dem Losrennen merke ich dann irgendwann, hey, Mist, ich lande irgendwo in der Grütze. Ich hänge fest. Oder noch schlimmer, vielleicht habe ich durch mein Handeln Menschen verletzt. Vielleicht habe ich in meinem Umfeld wirklich mehr kaputt gemacht, als dass es irgendwie was gebracht hätte. Oder ich laufe gegen die Wand. Woran liegt das? Ich denke, es liegt an einem falschen Gefühl der Selbstsicherheit. An dem, dass ich glaube, ich habe es im Griff. Ich bin überzeugt, alleine komme ich zum besten Ergebnis. Oder mit anderen Worten, an meinem Ego. Und genau hier legt Jakobus den Finger in die Wunde. Indem er sagt, die Pläne, die du gemacht hast, hey, die mögen noch so gut sein. Aus deiner Sicht. Aber egal, welche Annahmen du triffst, du weißt nicht, was morgen kommt. Wenn einer weiß, was morgen ist, dann ist es Gott selbst. Und jetzt ganz ehrlich, eigentlich wäre es doch dumm, dann nicht wirklich auch zu Gott zu kommen. In Sprüche 16,3 heißt es, vertraue dem Herrn deine Pläne an, er wird dir Gelingen schenken. Wenn du planst, wenn du Pläne machst, wenn du Strategien entwickelst, dann frage Gott, was er von deinem Plan hält, bevor du losrennst. Verlass dich nicht auf das, was du vor Augen hast, den Zeithorizont, den du überblicken kannst, die Orte, wo du meinst, wo du sein musst, oder auf deine Möglichkeiten, sondern setz dein Ganzes. Setze 100% deines Vertrauens auf Gott. Gib ihm deinen Plan. Und dann schreibt Jakobus weiter in Vers 15. Statt solche selbstsicheren Behauptungen aufzustellen, solltet ihr lieber sagen, wenn der Herr es will, werden wir dann noch am Leben sein und dieses oder jenes tun. In einer anderen Übersetzung, da steht, wenn der Herr will und wir leben. Und vielleicht hast du das schon mal gehört. Das ist einer so dieser bekanntesten Verse irgendwie, wo man immer wieder mal hört, ja, wenn der Herr will und wir leben, dann können wir uns vielleicht irgendwann da und da treffen. Aber das ist keine Formel, die man irgendwo dranhängt. Das ist much entscheidend. Das ist ein Mindset. Und dieses Mindset heißt, wenn der Herr will, dann bin ich am Leben und ich werde tun, was er will. Mein Wunsch ist, dass seine Pläne für mein Leben zu meinen Plänen werden. Ich habe in meinem Büro zu Hause so eine Drucker-Scanner-Kombination. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ihr sitzt am Tisch und ihr arbeitet und auf einmal macht dieses Ding irgendwas von ganz alleine. Also ich habe keinen Befehl losgeschickt, da sollte nichts gedruckt werden. Auf jeden Fall rattert das Ding, es tut irgendwas. Und als das Ding neu war, habe ich mich gefragt, hey, was macht der? Bis ich irgendwann rausgefunden habe, er rekalibriert. Und ich dachte, okay, rekalibriert. Also warum tut er das? Er richtet sich neu aus. Er richtet sich neu aus, damit er das, was er irgendwann scannen will, soll, wieder richtig wiedergeben kann. Und für mich ist das so ein gutes Bild, das mich immer wieder erinnert, wenn ich an meinem Tisch sitze, ich brauche diese Ausrichtung auf Gott. Ich brauche so eine Art Rekalibrierung, um zu erkennen, was sein Wille ist. Und je mehr los ist in meinem Leben, desto mehr merke ich, dass ich das brauche. Dass ich die Zeit mit ihm brauche. Dass ich es brauche, sein Wort zu lesen und seine Stimme zu hören. Und ganz praktisch kann es bei dir vielleicht so aussehen. Nimm dir da im Alltag regelmäßig Zeit. Lest die Bibel. Frag Gott, was willst du mir sagen? Überleg dir, okay, was könnte für mich jetzt dein Next Step sein? Und bleib mit Gott in Kontakt. Bete mit ihm darüber, über das, was du gelesen hast, was du von ihm gehört hast. Der zweite häufige Fehler, den wir machen, wir denken, wir haben unseren Morgen in der Hand. Und da schreibt Jakobus in Vers 14, dabei wisst ihr noch nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist schon euer Leben? Ein Dampfwölkchen seid ihr, das für eine kleine Weile zu sehen ist und dann wieder verschwindet. Wir denken, wir wissen, was passiert, oder? Wir tun so, als würden wir 100 Jahre alt werden. Und wir gehen davon aus, dass wir schon irgendwie damit klarkommen werden, mit dem, was auf uns zukommt. Auch wenn es mal schwierig werden sollte. Und wir suchen die verschiedensten Lösungen, Szenarien, um das Risiko für morgen für uns irgendwie kalkulierbar zu machen. Wir schließen zum Beispiel Versicherungen ab, damit wir für den Fall der Fälle, wir denken ja, wir wissen, was kommt, aber für den Fall der Fälle doch noch irgendwie finanziell abgesichert sind. Für Auto, Haus, Haftpflicht, Berufsunfähigkeit, Zahnzusatz, whatever. Es ist unglaublich, was es alles an Versicherungen gibt. Und das ist ja per se auch nicht schlecht. Und manches müssen wir ja auch machen, weil es einfach gesetzlich auch festgelegt ist. Aber wisst ihr, ich denke, es zeigt auch etwas. Wir haben einen starken Wunsch nach Sicherheit. Und ich glaube, dass dieser starke Wunsch nach Sicherheit auch normal ist, wenn wir uns umschauen, was in unserem direkten Umfeld passiert, was in unserer Stadt passiert, was in unserem Land passiert, wenn wir die Nachrichten sehen. Und wenn es ginge, dann würden wir das gerne so auch aus unserem Leben ausblenden. Weil es uns auch deutlich macht, wir haben vieles nicht in der Hand. Und wir tun uns schwer damit, weil es uns auch mit Gedanken an unsere Vergänglichkeit konfrontiert. Und wenn es irgendwie geht, versuchen wir es auch zu verdrängen. Und Jakobus beschreibt unser Leben als ein Dampfwölkchen. Das ist schon sehr ermutigend, oder? Ein Dampfwölkchen. Das heißt, also ein Dampfwölkchen ist ungefähr so. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Aber das, was ich da gerade hingehaucht habe, ist schon wieder weg. Und Jakobus sagt, so ist dein und mein Leben. Ein Dampfwölkchen. Jakobus will uns etwas zeigen. Halt mal kurz an. Schau in den Spiegel. Du bist ein Mensch. Vielleicht wirst du 60, 70, 80. Vielleicht wirst du auch noch älter. Aber in Bezug auf die Ewigkeit ist es nichts. Mach dir bewusst, dass deine Annahme, was du meinst, alles aus dir selbst heraus erreichen zu können, wie zum Beispiel dein Streben nach menschlicher Anerkennung, nach Reichtum, nach Karriere oder deine Selbstsicherheit, dein Leben dich in eine Sackgasse führt, wenn du dein Leben ohne Gott lebst, der dich liebt, der dich sieht, der die Ewigkeit ist und der in Ewigkeit ist, der dich geschaffen hat und seinen Sohn für dich gegeben hat, um dich zu retten. Und deshalb investiere in die Dinge, die tragfähig sind und Bestand haben, die einen himmlischen Wert haben. Zum Beispiel, indem du für jemanden da sein kannst, der deine Hilfe braucht. Oder indem du für Menschen in deinem Umfeld betest, dass sie Jesus kennenlernen. Oder du jemand um Vergebung bittest. Wo es in deinem Leben vielleicht eine Situation gibt, wo Konflikte da sind. Oder indem du Segen ganz praktisch weitergibst. Heute haben wir zum Beispiel unseren Reach-Sonntag. Und in Reach, da wollen wir ganz, ganz bewusst, wir wollen von dem Segen, was wir erleben, wollen wir weitergeben. Wir wollen was weitergeben, um Not zu begegnen in dieser Welt. Damit mehr Menschen auch noch Jesus kennenlernen können. Und es gibt verschiedenste Projekte, die wir damit unterstützen wollen. Und ich lade dich ein, dass du heute da auch, ja, wenn du es auf dem Herzen hast, auch wirklich da rein investieren darfst. Ich will dich ermutigen. Nimm eine Reich Gottes Perspektive ein. Sei dir klar darüber, dein Leben ist in Gottes Hand. Jeder Atemzug, jeder Herzschlag, du bist sein Wille. Und er liebt dich als sein Kind genau jetzt, in diesem Moment. Jesus sagt in der Bergpredigt in Matthäus 6, macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben? Und was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Deshalb sorgt euch nicht um morgen. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Jesus sagt uns, lass dich nicht von den Sorgen um morgen bestimmen. Verhalte dich nicht so wie Menschen, die Gott nicht kennen. Dein Vater im Himmel weiß genau, was du brauchst. Gib Gott dein Leben und gib Gott deinen Morgen. Er versorgt. Er steht zu seinem Versprechen. Und ich komme zu dem dritten Fehler, den wir häufig tun, wenn es um unser Morgen geht. Wir hören heute auf, Gutes zu tun. Und da haben wir vorhin gelesen in den Versen 16 und 17, doch was macht ihr? Ihr rühmt euch selbst und prahlt mit euren überheblichen Plänen. Alles Rühmen dieser Art ist verwerflich. Denkt also daran, wenn jemand weiß, was gut und richtig ist und es doch nicht tut, macht er sich schuldig. Und wie schnell passiert es, dass sich der Fokus eben verschiebt und ich eben nicht Gott in meinem Leben die Ehre gebe, sondern stolz mein Verhalten bestimmt. Stell dir mal so ein Firmenjubiläum vor. Man trifft sich so unter Kollegen, unterhält sich über das, was man alles so an Projekten gerade auf dem Tisch hat und was man alles schon gemacht hat. Und in den Gesprächen geht es vielleicht auch um das, was man alles schon so erreicht hat. Ist ja irgendwie auch cool. Mein Haus, kein Boot, kein Pferd. Aber im Prinzip geht es doch einfach nur mal so auch, ja, man zeigt doch auch gerne, hey, das habe ich doch alles schon aus meinem Leben rausgeholt. Und du merkst, okay, es geht wieder mal um I, me and myself. Und hier sagt Jakobus, hey, hör auf, dich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist verwerflich. In einer anderen Übersetzung heißt, das ist böse. Und es ist deswegen böse, weil es dazu führt, dass ich eben aufhöre, Gutes zu tun. Ich drehe mich um mich selbst. Meine Motivation ist es, dass alles, was ich tue, meinen Zielen, auf meine Ziele einzahlt und meinem Willen dient. Und das wird über kurz oder lang Auswirkungen haben. Das wird Auswirkungen haben auf die Früchte, die in meinem Leben sichtbar sind. Und daraus entstehen unter anderem Früchte wie Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Neid und noch einige weitere. Wie komme ich da raus? Paulus schreibt in Galater, was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Ich brauche den Heiligen Geist in meinem Leben. Ich brauche ihn, um mein Verhalten von ihm bestimmen zu lassen. Ich brauche ihn, damit ich Jesus immer ähnlicher werde. Damit ich ihn widerspiegle in meinem Umfeld, in dieser Welt. Und wenn du Jesus in deinem Raum gibst, dann wird das Auswirkungen auf dein Verhalten haben. Es wird Auswirkungen auf dein Umfeld haben, auf deine Pläne und die Früchte deines Lebens. Und Paulus schreibt in Galater 5, beschreibt er diese Früchte, die daraus entstehen. Und da schreibt er, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten. einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Wer nur Gutes tut, um seine eigenen Pläne zu verfolgen, der tut nichts Gutes mehr. Echt Gutes tun stellt den anderen in den Mittelpunkt. Das ist göttlich motiviert. Und vielleicht erinnerst du dich noch an den zweiten Teil dieses Verses von Jakobus, wo er schreibt, wenn jemand weiß, was gut und richtig ist und es doch nicht tut, macht er sich schuldig. Wie meint er das, dass er sagt, dass es Sünde ist, wenn man etwas nicht tut? Und Jakobus formuliert das wie so ein Schlusssatz unter diesem Abschnitt. Und da spricht er wieder gezielt Christen an, also diejenigen, die erlebt haben, dass Jesus sie erlöst hat. Diejenigen, die erlebt haben, dass Freiheit in Jesus ist, die ihr Leben ihm gegeben haben. Und er sagt ihnen, wenn du weißt, wenn du imstande bist, zu tun, was Gottes Wille ist und tust es nicht, dann verfehlst du das Ziel, indem du die Liebe Gottes nicht weitergibst. Er sagt, ihr wisst, worum es geht. Ihr wisst, worum es geht. Ihr seid Gottes Kinder. Klammert keinen Lebensbereich vor Gott aus. Seid konsequent in eurer Liebe zu Gott und in eurer Liebe zu eurem Nächsten. Deswegen beziehe Gott in dein ganzes Leben ein. Strecke dich nach seinem Willen aus. Gib Jesus deinen Morgen. Und lass dein Leben vom Heiligen Geist bestimmen. Wenn du Gott die Ehre geben kannst, dann tu es. Dann danke ihm für das, was er in deinem Leben schon getan hat. Worship ihn und lobe ihn dafür. Und wenn Gott dir etwas aufs Herz legt, etwas zu tun, dann go for it. In Epheser 2, Vers 10 steht, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. Es ist an uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Wir sind Gottes Kinder. Wir sind geschaffen, wir sind eine neue Schöpfung durch Jesus und wir können durch ihn das tun, was Gott bereits vorbereitet hat. Er hat uns dazu geschaffen, um ihm ähnlich zu sein. Und er hat uns dazu berufen, ein Leben zu leben, das seinen Charakter in dieser Welt widerspiegelt. Und ich möchte meine Message schließen mit einem Gebet von einem Mönch, Bruder Klaus. Eigentlich hieß er Niklaus. Und ich lade dich ein, dieses Gebet, wenn du möchtest, einfach mitzubeten. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Und Vater, wir stehen jetzt einfach vor dir. Wir sind vor deinem Thron. Du sagst ja, ich weiß, welche Pläne ich für euch habe. Pläne voller Hoffnung. Eine Zukunft. In deiner Gegenwart. Vater, und ich bitte dich, dass du unser Herz wirklich ganz nah zu dir ziehst. Dass uns nichts wirklich hindert, dass uns nichts davon abhält, in unserem Leben dir die Ehre zu geben. Dass es nichts hindert, dass du unser Herz berührst, dass du unser Herz verändern kannst, zu dir hin. Amen.
ICF Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.